Ja, einen wunderschönen Abend im Kepler Salon. Bei dieser, glaube ich, vorletzten Veranstaltung im Frühjahr Sommerprogramm 2015 des Kepler Salon. Nehmen Sie doch einfach noch Platz und genau. Ich darf ganz kurz natürlich Sie begrüßen und ein paar allgemeine Ankündigungen machen. Die meisten von Ihnen wissen es ja, die Veranstaltungen des Kepler Salon sind bei freiem Eintritt zugänglich und dafür danken wir den Subventionsgebern und Geberinnen von Stadt und Land, unseren Sponsorinnen und unserem Unterstützungsverein der Freunde des Kepler Salon. Werden Sie doch auch Mitglied, wenn Sie das heute Abend schon möchten. Es liegen die Anmeldeformulare hinten auch schon auf. Ich darf dann auch darauf hinweisen, dass wie immer der Wirt am Graben den Barbetrieb managt und Sie können natürlich auch während der Veranstaltung was zum Trinken holen. Es werden Audioaufnahmen gemacht, DorfTV schneidet auch mit und überträgt, also warten Sie bitte beim Gespräch nach dem Vortrag darauf, dass Sie das Mikrofon in der Hand haben, damit wirklich alle auch die Fragen hören und auch später dann diese Fragen zu hören sind. Mein Name ist Wiltrud Hackl, ich bin Journalistin und aktuell die Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kulturpolitik Oberösterreich und ich freue mich sehr, Claudia Schneider begrüßen zu dürfen. Claudia, ich sage nur ganz kurz, weil Sie haben ja auch alle auch eine kurze Biografie in dem Handout, das es gibt. Claudia Schneider hat in Wien studiert, europäische Ethnologie und ist unter anderem zertifizierte Beraterin für Managing Gender und Diversity. Ich freue mich schon sehr auf den Vortrag, der jetzt beginnt. Wir haben vorher auch schon kurz gesprochen. Es ist ein sehr vielschichtiges und manchmal auch oft missverstandenes Thema. Aber wie gesagt, bitte, was Sie schon immer über Gender wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank.
Danke für die netten einleitenden Worte. Ich freue mich, dass der Gender Salon umvoll ist. Es ist mein erstes Mal, dass ich hier bin. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß nicht, in welchen Raum hinein ich spreche, aber ich nehme ein sehr neugieriges, interessiertes Publikum wahr und freue mich auf die nächsten 1,5 Stunden mit Ihnen. Ich habe eine Präsentation zusammengestellt, die ausschließlich aus Bildern und 1-2 kurzen Filmen besteht. Und ich möchte gleich mal mit dem ersten Bild anfangen und Sie fragen, was sehen Sie? Zwei Kinder. Ein Bub und ein Mädchen. Ja. Teddybär, genau. Also, ich denke mir, wir können uns darüber verständigen oder übereinkommen, dass es zwei Kinder sind, die auf einem Sofa sitzen. Die meisten Betrachtenden werden es aber nicht bei der Information zwei Kinder bewenden lassen, sondern sie werden ihnen ganz automatisch ein Geschlecht zuschreiben. Unbewusst werden auf dem Foto Informationen gesucht, die das möglich machen. Kurze Haare verweisen nach dem Alltagswissen der meisten Menschen auf einen Buben, lange Haare auf Mädchen, auch wenn heute sowohl Kinder als auch Erwachsene mit dieser Tradition brechen. Auch die Kleidung gibt uns Informationen, ebenso die Körperhaltung. Schauen Sie, wie diese zwei Kinder sitzen. Besonders aber die Accessoires, das ist schon genannt worden, also das Spielzeug, mit dem die Kinder abgebildet sind, Teddy und Fußball. So werden die meisten Menschen oder Anwesenden hier im Raum vermutlich im linken Kind ein Mädchen und im rechten Kind einen Buben erkennen. Dieses Ergebnis beruht auf einem Konstruktionsvorgang. Ich zitiere jetzt, die Leute haben sich diesen Unterschied ausgedacht. Wenn du kurzes Haar hast, viel mit Jungen spielst, bist du jungenhaft. Zitat Ende, sagt die 11-jährige Lara in dem Fotoprojekt der niederländischen Fotografin Annie van Chemert. Die hat das Foto aufgenommen. Die Lara sitzt auf dem Foto von uns aus gesehen rechts, neben ihrer Zwillingsschwester Alex. Das heißt, was wir schon mal feststellen können, dass sich diese beiden Kinder offenbar nicht in gleichem Maß streng an die geltenden Codes in Bezug auf Geschlecht halten, nach denen die Geschlechtszugehörigkeit möglichst eindeutig erkennbar sein soll und rasch. Und ein anderer sozusagen Regel, die wir kennen, die wir gelernt haben, ist, das biologische Geschlecht und die Geschlechterrollen sollten doch übereinstimmen. Diese beiden Kinder oder eines beiden Kinder zumindest bricht mit diesen Regeln, die wir so verinnerlicht haben. Was ich Ihnen mit diesem Bild, das ich Ihnen mitgebracht habe, zeigen möchte, ist, dass die Zuordnung von Menschen, denen wir begegnen, auf den ersten Blick geschieht. Ja? Das heißt, wir selektieren aus einer Fülle von Informationen, um mit der vorhandenen Komplexität umgehen zu können. Aber es geht noch weiter. Nach dem Erkennen quasi als Bub oder Mädchen oder Mann oder Frau werden anschließend Annahmen über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Geschlechts aktiviert. Und wir haben das alle gelernt, dass wir Mädchen und Frauen eher Eigenschaften wie passiv, emotional, leise, eitel, sozial zuschreiben. Buben und Männer hingegen halten wir eher für aktiv, durchsetzungsfähig, technisch interessiert oder nach Leistung strebend. Diese Persönlichkeitsmerkmale, das ist interessant, die unterstellen wir unserem Gegenüber, ohne es zu kennen. Ja? Und erwarten in der Folge ein entsprechendes Verhalten. Das heißt, es geht hier um Erwartungen. Wir setzen etwas voraus und erwarten das dann auch. Ich habe Ihnen noch ein Foto mitgebracht. Dieses Foto hat nur mittelbar etwas mit Geschlecht oder Geschlechterverhältnissen zu tun.
Ich würde zu dem ersten Foto gerne noch was sagen.
Ja. Warten Sie ganz kurz, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Das wäre gut. Danke. Genau.
Zu dem ersten Foto würde ich gerne noch was sagen, was mir da auffällt, was untypisch ist, dass die
sogenannte Mädchen
größer dargestellt, also über dem sogenannten Burschen dargestellt wird, was untypisch ist. Normalerweise wird das Mädchen praktisch unter dem vermeintlichen.
Ja, aber wir sehen, dass sie auf der Lehne sitzt. Ne?
Ja, ich wollte
also von daher, ja, so das bricht vielleicht ein bisschen mit unseren Sehgewohnheiten.
Genau.
Das
wollte ich nur
bemerken. Ja. Mhm. Danke für den Hinweis. Aber Sie haben damit auch etwas schon zum Ausdruck gebracht. In unseren Sehgewohnheiten gehen wir davon aus, dass die Männer größer sind als die Frauen. Ja? Das könnten wir auch bezweifeln. Gut, das nächste Foto hat nur mittelbar etwas mit Geschlechterverhältnissen zu tun. Es ist aufgenommen in einem schwedischen Badezimmer, stammt aus meinem privaten Fotoapparat. Ich halte mich seit annähernd 15 Jahren aus beruflichen und privaten Gründen immer wieder in Schweden auf. Und das war aufgenommen bei meinem ersten Aufenthalt in Stockholm. Und ich habe selber dann über mich schmunzeln müssen, weil ich bin seit 25, 30 Jahren im Bereich Gender tätig, im Bereich von Konstruktion, Wahrnehmung, Interpretation und so. Und habe mich ertappt dabei, dass ich 3 Tage lang gebraucht habe, um draufzukommen, dass diese Seife, die da immer auf der gleichen Stelle in der Ecke im Badezimmer gestanden ist, am Waschtisch, dass die nicht Wild heißt, sondern Bliff. Wenn Sie genauer hinschauen, es ist ein Spiegelfoto. Ja? Das heißt, das Etikett, diese Seifenflasche, spiegelt sich in der verspiegelten Badezimmerwand. Und ich habe wild sozusagen unbewusst gelesen, ja, und habe dann, wie gesagt, ein paar Tage gebraucht, um drauf zu kommen, dass diese Seife aber gar nicht wild heißt, sondern Bliff. Was ist passiert? Ich habe nur das wahrgenommen, worüber ich ein Wissen hatte. Ja. Mittlerweile, also das Wort wild ist in meinem Wortschatz selbstverständlich vorhanden. Das Wort Bliff kenne ich nicht. Mittlerweile kenne ich es. Ich weiß, dass es auch, mittlerweile auch, dass es auf Schwedisch nichts heißt. Es ist ein Firmenname, wie halt bei uns, ich weiß nicht, Tempo oder Sunlicht oder so. Aber es war in meinem Wortschatz nicht vorhanden. Das heißt, ich komme wieder zurück auf das Thema Geschlecht und Gender ist ein anderes, könnten wir sagen, ein anderes Wort für Geschlecht. Wir könnten, die Pointe von diesem Foto ist sozusagen, was man nicht weiß, das sieht man nicht. Ja, beziehungsweise andersrum formuliert, man sieht nur das, was man weiß. oder sehen will. Ja, aber meistens ist es so, man sieht nur das, worüber man auch ein Wissen hat. Wenn ich über etwas kein Wissen habe, dann kann ich es gar nicht wahrnehmen. Dann kann ich 100 Mal hinschauen. Ja? Ich kann das gar nicht erkennen, was da abgebildet ist. So ähnlich ist es mir gegangen. Ja? Was ich heute machen möchte, die Zeit vergeht irrsinnig schnell in den verbleibenden 20 Minuten nur mehr, ist zu dem alltagsweltlichen Geschlechterwissen, das wir alle hier im Raum mitbringen. Ja? Auch wenn wir uns nie in einem wissenschaftlichen Sinn mit Geschlecht oder Geschlechterverhältnissen oder Gender, das ist ein englischer Begriff dafür, auseinandergesetzt haben, nicht in einem wissenschaftlichen Sinn, verfügen wir alle über ein sogenanntes alltagsweltliches Geschlechterwissen. Wir haben alle Vorstellungen davon im Kopf, wie das ist mit Geschlecht, mit den Männern und den Frauen und so weiter. Und ich möchte, und wir haben dementsprechend auch Erwartungen und Vorannahmen, und ich möchte diesem alltagsweltlichen Geschlechterwissen ausgewählte, sozusagen, Ergebnisse aus wissenschaftlichen Forschungen gegenüberstellen oder dazufügen und vielleicht auch ein bisschen mit Irritationen arbeiten, das haben Sie ja schon gesehen. Dieses alltagsweltliche Geschlechterwissen, das speist sich aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wir greifen oft auf Stereotype oder Klischees zurück, und um Ihnen dazu das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen ein weiteres Bild mitgebracht, und ich glaube, ich muss es jetzt vorlesen, weil die Schrift auch ein bisschen klein ist für Sie. Es ist ein Cartoon von dem deutschen Cartoonisten Tom Körner. Auf dem linken Bild sitzt er am Sofa und weist den Besen, den sie ihm hinhält, zurück mit den Worten: "Aber Engelchen, das ist doch wieder natürlich." In der Mitte sagt er dann: "Hier ist dein Bereich, die Höhle und die Aufzucht der Brut. Ich bin der Jäger, der Ernährer." Das sind so klassische, ja, Stereotypen. Und auf dem rechten Bild sieht man dann, wie er ein bisschen zerknirscht mit der Einkaufstasche die Wohnung verlässt und sie ihm nachruft: "Ach Bärchen, schieß doch noch 2 Brote. Das ist sozusagen mit den Mitteln des Humors transportiert so überkommene Vorstellungen von, wie stellen wir uns, was sind gesellschaftliche Vorstellungen über Geschlechterrollen, über das, was wir sozusagen als Idealbild einer richtigen Frau, eines richtigen Mannes als gesellschaftlich passend bezeichnen und erwarten. Ja? Ich bin eine Vertreterin dieser Forschungsdisziplin, dieser Gender-Theorie, die davon ausgehen, dass das, was wir als Geschlecht bezeichnen oder als Geschlecht wahrnehmen, nichts Natürliches, biologisch Grundgelegtes ist, sondern dass das eine soziale Konstruktion ist. Dafür gibt es den englischen Begriff Gender, den habe ich auch für den heutigen Titel des Abends gewählt. Gender können wir auf Deutsch übersetzen mit dem bisschen altmodischen Begriff Geschlechterrollen. Ja, also Gender kann eigentlich ganz leicht übersetzt werden mit Geschlechterrollen, das heißt mit gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und Frauen. Ja, was haben die sozusagen nach gesellschaftlichen Usus, nach der Tradition, gemäß der Konventionen, die jeweils in einer Gesellschaft geteilt werden, an Erwartungen zu erfüllen. Geschlecht als Konstruktion, die gelernt werden muss. Ich verstehe, und ich arbeite sehr viel im pädagogischen Bereich und schaue mir auch pädagogische Prozesse und Erziehungsprozesse an. Ich schaue mir an, wie Kinder von schon klein auf Geschlecht lernen. Wir haben das auch alle gemacht, wir waren auch alle mal Kinder. Wir lernen das von Geburt an. Wir kriegen unzählige Botschaften darüber, was die Gesellschaft, in der wir gerade leben, unter Geschlecht versteht, was wir sozusagen uns aneignen müssen an Wissen, an Verhaltensweisen, an Interessen, die wir ausbilden, an Tätigkeiten, die wir ausführen, die für unser Geschlecht als passend angesehen werden. Jetzt ist die Frage, wie lernen wir denn das? Welche Botschaften bekommen wir? Von klein auf, großteils unreflektiert, unbewusst aufgenommen, aber deshalb umso wirkmächtiger. Sind Fragen jetzt schon erlaubt? Das ist eine Frage aus dem Publikum.
Freilich, ja, wenn das nicht bis nachher warten kann, gerne. Ja, klar.
Na dann lassen wir es. Ja. Merken Sie sich's? Ja? Gut. Und wir wissen, dass wir auf jeden Fall schon eine Wortmeldung haben. Gut. Die Frage ist also, wie lernen wir Geschlecht? Also folgen Sie mir vielleicht mit einer gewissen Portion Skepsis, das ist immer gut, auf dieser bisschen Reise durch diese Perspektive auf Geschlecht, dass es eine Konstruktion ist, dass wir das lernen müssen. Ja? Und ich könnte Ihnen unzählige Beispiele aufzählen. Ich habe nur eine halbe Stunde insgesamt Zeit. Jetzt habe ich mal eine Auswahl getroffen, sozusagen aus dem, was uns alltäglich begegnet, und habe Ihnen ein Foto aus dem Supermarkt mitgebracht, aus der Produktwerbung. Ich habe Ihnen zwei Packungen von Pombeer abfotografiert. Pombeer gibt's auf der linken Seite in einem blauen Sackerl. Es steht drauf, wenn Sie es oben vielleicht lesen können, only for boys. Und hat den Geschmack Wild Paprika. Und haargenau die gleichen Pombeers gibt es in einer rot-lila-farbenen Verpackung. Oben steht Only for Girls und die Geschmacksrichtung heißt Sweet Paprika. Das heißt, wir bekommen hier schon Botschaften, dass es offensichtlich eine zweigeteilte Welt gibt. Eine Buben- und eine Mädchenwelt, eine Männer- und eine Frauenwelt. Es werden hier offensichtlich Unterschiede gemacht. Ja? Und diese Unterschiede werden... Wenn ich Unterschiede mache, dann muss ich ja sozusagen auch, dann kann ich ja das nicht jedes Mal guter Geschmack nennen oder so. Ja, dann muss ich sie sozusagen unterschiedlich auch mit Geschmacksrichtungen ausstatten und das eine Mal eben mit wild oder wild und das andere mit sweet oder süß. Ich gehe noch ein bisschen weiter in meinem Blick durch die Produktwelt. Erasco-Familiensuppen werden angeboten in der Geschmacksrichtung Prinzessinnensuppe und in der Geschmacksrichtung Rennfahrersuppe. Auch interessant, dass es sozusagen schon für Suppen unterschiedliche Geschmäcker gibt. Und es steht schon da, Big Pan for Her. Die Kugelschreiberfirma Big, die kennen wir alle. Wie wir alle klein waren, hat es schon diese orange-blauen Big-Kugelschreiber gegeben, werden seit einiger Zeit produziert in der Edition Big Pen for Her in einer rosa-lila Version. Die schreiben auch nicht anders als die alten orangenen Big-Kugelschreiber, aber sie kosten dreimal so viel. Und sie werden sozusagen präsentiert als Frauen müssen das unbedingt haben. Ja? Also hier ein weiteres Beispiel dafür, wie Unterschiede gemacht werden. Ja? Und das lernen wir natürlich auch, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, welche Botschaften bekommen wir denn. Ja? Ich schaue ein bisschen weiter in die Spielzeugwelt, weil ich gesagt habe, wir lernen das ja schon von klein auf. Bereits Kinder werden damit konfrontiert. Bereits die Spielzeugwelt ist eine zweigeteilte. Ich habe Ihnen mitgebracht Produktwerbungen von dem großen deutschen Online-Spielwarenversand mytoys.de. Sie gehen auf die erste Seite und müssen sich schon entscheiden, klicken Sie weiter auf die Seite Mädchenwelten oder auf die Seite Jungenwelten. Und auf der Seite Mädchenwelten finden Sie zum Beispiel diesen Puppenherd mit der Überschrift Ich wäre gern Küchenchefin. Und auf der Seite Jungenwelten können Sie dann Werkbänke und Werkzeuge kaufen oder bestellen. Es gibt auf der Seite Jungenwelten keine Puppenküchen. Ja? Also hier auch sozusagen diese Ausdifferenzierung. Das heißt, wir haben bereits, wenn wir kleine Kinder beobachten, ein ganz starkes, sage ich jetzt mal, Bombardement an Botschaften, die schon auf kleine Kinder einströmen, wie sie sich geschlechtsspezifisch ausdifferenzieren sollen, welche gesellschaftlichen Erwartungshaltungen es gibt, zum Beispiel im Spielwarenangebot. Und ich lese Ihnen jetzt ein Zitat vor von einer Mutter, die mal in einer meiner Fortbildungen war, gesagt hat, ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass die Jungs immer so wild sind und Action machen müssen. Ich glaube, das ist doch angeboren. Wir haben das eigentlich nie so gefördert, hat sie gesagt. Ja? Und sie sagt das in subjektiver Überzeugung, obwohl das Kinderzimmer ihres Sohnes klar auf eine geschlechtliche Symbolik hin ausgelegt ist, obwohl sie es war, die ihren Sohn zum Fußball angemeldet hat, die ihm die Militärhose gekauft hat, die sein Autobett bestellt hat, die den Schlafanzug mit Spider-Man ausgewählt hat, die seine Piratengeburtstagsfeier organisiert hat und vieles mehr. Ja? Das heißt, diese alltäglichen Handlungsroutinen, in dem Fall in einem ganz alltäglichen Erziehungsprozess Mutter-Sohn, diese alltäglichen Handlungsroutinen, in die, müssen wir uns ja ehrlich sein, alte Geschlechterbilder eingelagert sind. Ja, die geraten der Mutter nicht bewusst oder reflexiv in den Blick. Das heißt, sie erweisen sich gerade auch aufgrund ihrer Alltäglichkeit als blinde Flecken. Und das ist ein spannender Prozess, sage ich Ihnen, sich auf die Suche nach diesen Konstruktionsprozessen zu machen, weil wir ihnen ununterbrochen begegnen. Ja? Ich mache jetzt ein bisschen schneller weiter, damit ich Ihnen doch noch einiges zeigen kann. Als ein bisschen Gegenpendant zu diesem deutschen Spielwarenversand habe ich Ihnen eine Abbildung aus einem schwedischen Spielzeugkatalog mitgebracht. Leklyst ist eine schwedische Spielzeugfirma. Die haben in den letzten Jahren reagiert auf genervte Proteste von Eltern, die gesagt haben, es geht uns auf die Nerven, diese ganze sogenannte Pinkification, und dass es überhaupt nur mehr Mädchen und Jungen spezifische Spielsachen gibt. Und Leklyst hat damit reagiert, dass sie im vorigen Weihnachtskatalog die rosa pinkfarbene Puppenweltseite sozusagen angereichert haben mit einem Spider-Man oder Spider-Woman-Kostüm, und jetzt schiebt Spider-Woman das Puppenwagerl. Und das finde ich schon mal eine spannende Sache. Ja? Sozusagen, es irritiert unsere Sehgewohnheiten. Ja? Es ist sozusagen ein anderer Blick auf Geschlecht. Aber ich bleibe noch ein bisschen bei dem, was lernen wir denn, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, wie Frauen und Männer nach gesellschaftlich geteilten Vorstellungen zu sein haben. Und ich habe Ihnen Modefotografien aus einem nicht mehr ganz aktuellen Peek und Kloppenburg-Katalog mitgebracht. Wir machen das jetzt ein bisschen kursorisch, die Besprechung dieser Fotos. Links 4 Männermodefotos, rechts 5 Frauenmodefotos. Ich frage jetzt nur rhetorisch in den Raum. Wir könnten mit diesen Fotos ein ganzes Seminar füllen. Was fällt Ihnen auf? Also wahrscheinlich wird Ihnen auffallen, gleich mal auf den ersten Blick, unterschiedliche Körperrepräsentationen, unterschiedliche Körperhaltungen. Ja? Also die, ja, das könnten wir bezweifeln, ob das natürlich ist. Ob wir sozusagen, und das ist jetzt meine vielleicht provozierende Frage, ob wir so beschäftigt sind mit diesen Vorbildern, die uns in dieser und ähnlicher Art und Weise immer wieder begegnen, dass wir letztendlich glauben, es ist natürlich. Ja, ja. Ich mache immer wieder, also nicht immer wieder, aber manchmal mache ich in Seminaren Übungen mit den Teilnehmenden, die heißen ein Standing entwickeln, und ich bitte sie dann zum Beispiel, alle Anwesenden im Raum, egal welches Geschlecht sie haben, mal eine Körperposition einzunehmen, wie zum Beispiel die Figur ganz links, und zu schauen, wie fühlt sich das an, bin ich entspannt, wie wäre das, wenn ich in dieser Körperhaltung meinem Vorgesetzten gegenüberstehen würde und um eine Gehaltserhöhung bitten würde, ja, ist das anstrengend oder entspannend, diese Körperhaltung, ganz easy. Und dann bitte ich alle Anwesenden im Raum, eine Körperhaltung einzunehmen, wie zum Beispiel die dritte Person von rechts in diesem blauen Pulli mit dem geschwungenen Rock, oder die vierte Person von rechts mit dem roten Rock, und dann geht schon mal ein Stöhnen durch den Raum, weil es merken alle, wie irrsinnig anstrengend diese Körperhaltung ist. Mit dieser Spielbein-Standbein-Geschichte, dass das nur so ausschaut, wie wenn es grazil und natürlich wäre. Ja? Das ist sozusagen ein Hineinzwängen in ein gesellschaftliches Frauenbild ist, das diese Fotomodels hier machen. Ja. Ich blätter noch ein bisschen weiter im Peek und Kloppenburg-Katalog und schaue mir an, wie Paare abgebildet sind. Und da haben wir jetzt das, was wir schon gehört haben heute. Männer immer, wir kriegen es ununterbrochen sozusagen vorgeführt, Männer immer größer als Frauen. Also wir haben hier sozusagen von den Größenverhältnissen auch ein hierarchisches Verhältnis. Und Sie können es auch an allen 3 Fotos ablesen, die Frau, also der Mann ist deshalb größer, damit die Frau seinen Kopf an seiner Schulter ablegen kann. Ein kleiner Sidestep, ich habe nur mehr 6 Minuten, ich kriege keinen Stress. Ich sage das aber jetzt trotzdem. Humphrey Bogart kennen alle im Raum. Er war mehrmals verheiratet, er war lange liiert mit Lauren Bacall, die ist jetzt erst gestorben vor ein paar Jahren. Humphrey Bogart ist ja schon viele Jahrzehnte tot. Er war von der Körpergröße her sehr klein, und sie haben ihn gerade bei Liebesszenen oder bei Kussszenen entweder auf ein Stockerl gestellt, oder er hat so hohe Sohlen aufgedoppelt bekommen unter seine Schuhe, damit sozusagen das natürliche, richtige Verhältnis hergestellt ist. Ja? Also, weil das ging nicht, dass so ein cooler Typ wie Humphrey Bogart kleiner ist als seine Filmpartnerinnen. Ja? Das stellt nicht die Geschlechterordnung in Frage, interessanterweise, ja? Sondern man tut sozusagen alles Mögliche, um die gewohnten Sehgewohnheiten herstellen zu können. Gut. Ich muss ein bisschen auswählen, oder? Ich habe noch 5 Minuten.
Ja, ja. Nein, Sie haben auch noch also länger. Sie haben okay. 10 Minuten, weil die 2 Filme, glaube ich.
Genau. Hoppala. Gut. Ich möchte Ihnen gern, das ist ein kurzer Werbefilm, dauert 1/2 Minute. Baby Diapers. Also Sie können schon erkennen, es ist ein Werbefilm für Windeln. Und wir starten mal.
My diaper is full, full of chic. When it's a number 2, I look like number 1. I poo in blue. The limited edition Huggies jean diaper.
So. Ja genau, Schwarzenegger hat der Herr von mir gesagt. Genau. Also die Message von dem Film, ich sage es jetzt in meinen Worten, vielleicht haben Sie was anderes gesehen, aber ich nehme ganz stark wahr, liebe Eltern oder Erziehungsberechtigten, kauft euren Söhnen diese Windeln, weil dann werden sie nämlich echt coole Männer. Und also dann ist ihnen sozusagen ein Leben als erfolgreicher Mann vorprogrammiert. Und ein erfolgreicher Mann ist einer, der die Blicke von schönen, attraktiven Frauen anzieht. Interessanterweise auch die Blicke von jungen Männern. Begehrliche Blicke oder zumindest interessierte Blicke von jungen Männern. Da könnte man nochmal extra drüber reden. Muss auch eine bestimmte Körperrepräsentation einnehmen, also einen bestimmten Gang einnehmen. Und was ist noch? Die Zukunft besteht noch aus einem großen, dicken Auto mit einem Chauffeur, der den Wagenschlag aufhält. Ja? Also das ist, könnten wir sagen, ist die Idealvorstellung des in unserem Kulturkreis ziemlich in einer oberen Hierarchie stehenden Männerbildes. Ja? Das ist das, was viele erstrebenswert finden, sogar diejenigen, die Windeln produzieren. Ich gehe ein bisschen weiter mit offenen Augen durch den öffentlichen Raum und schaue mir Verkehrsschilder an. Es ist ein Verkehrsschild aus der Schweiz für Achtung spielende Kinder. Also so schaut das tatsächlich aus in der Schweiz. Welche Botschaften bekommen wir hier? Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich diese 2 symbolischen Figuren, ohne drüber nachzudenken, als Bub und Mädchen einteilen. Ja, obwohl da nicht drauf steht, links ist ein Bub. Aber wir können sozusagen diese Accessoires auch entsprechend deuten. Vor allem auch also die Kleidung, die Schuhe, die Frisur, vor allem auch die Bewegungen, die diese Figuren da bieten. Also dieses Schnurspringen, das ganz wenig Raum in Anspruch nimmt. Und das Fußballspielen, das so raumgreifend ist, dass sogar der Rand des Verkehrszeichens gesprengt wird. Ja. Das sind alles, überlegen Sie, das sind alles Botschaften, die wir mitbekommen beim Erwachsenwerden. Ja. Und ich mache nochmal ein bisschen einen Blick über den nationalen Tellerrand und schaue nach Schweden. Lökande Barn heißt spielende Kinder, das ist das schwedische Verkehrszeichen. Und ich denke mir, es ist kein Zufall, dass in Schweden, es ist vielleicht eine Nebensächlichkeit, aber ich würde dem doch ein bisschen etwas hineininterpretieren. Sie wissen das vielleicht, dass Schweden gerade in der Gleichstellungspolitik den mitteleuropäischen Ländern wahrscheinlich 3 Jahrzehnte, würde ich mal sagen, voraus ist. In rechtlicher Hinsicht, aber auch sozusagen in der alltäglichen Alltagspraxis. In Schweden haben wir nicht diese Ausdifferenzierung in das ist typisch Mädchen, das ist typisch Bub. Wir haben hier 3 symbolische Figuren. Ich nehme an, dass rechts Pippi Langstrumpf ist. Das ist aber auch irgendwie klar, weil wir schließlich im Land von Astrid Lindgren sind. Aber sonst gibt es nicht so diese klar eindeutig zuordnenbaren Geschlechterbilder. Schweden hat übrigens auch sprachlich einen interessanten Weg gegangen. Also geht einen interessanten Weg. Es gibt in Schweden seit ein paar Monaten, beziehungsweise seit ein paar Jahren schon ein geschlechtsneutrales Pronomen, Hen. Da können wir vielleicht dann im Anschluss noch drüber reden, was das sozusagen für Möglichkeiten bietet. Und ich gehe noch ein bisschen weiter im öffentlichen Raum. Ampeln, das ist gerade ein aktuelles Thema. Auch in Linz habe ich gesehen. Also ich importiere das nicht nur aus Wien, sondern auch in Linz ist es ein aktuelles Thema. Das sind die ehemaligen ehemaligen Ost-Berlin-Ampeln, die jetzt ein Revival erfahren und mittlerweile auf allen touristischen Artikeln abgebildet sind, die sogenannten Ampelmännchen. Sie werden auch so genannt, die Ampelmännchen. Das heißt, welche sozusagen Norm wird uns hier auch vorgegeben? Ja? Und nicht nur in Wien, sondern von Wien ausstrahlend, mittlerweile auch in Linz, habe ich gesehen, gibt es jetzt neue, wie soll ich sagen, Ampelfiguren. Und zwar in Wien anlässlich der Pride und der paar Anlässe, die da zusammengekommen sind, European Song Contest und was da noch alles war, Liveball, gibt es jetzt mehrere sozusagen Ampelsujets mit heterosexuellen und homosexuellen Paaren, die jetzt auch in Deutschland wahrscheinlich Verbreitung finden, in München auf jeden Fall und in anderen deutschen Städten auch. Einer politischen Wiener Partei gehen diese Sujets zu weit. Sie haben gegen die Verkehrsstadträtin Strafanzeige erstattet, mit dem Hinweis, dass die Ampelpärchen gegen die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung verstoßen. Das konnte von Seiten der MA33 und des ÖMTC zurückgewiesen werden, dass dem nicht so ist, aber das zieht auch weitere Kreise und das ist das, was ich in der Ankündigung auch mit dem sozusagen mit dem Kämpfen und diesem Machtpotenzial, das darinnen steckt, angedeutet habe. Die Hamburger kommunale Verwaltung wollte diese neuen Ampelsymbole auch übernehmen. Und unter anderem die Alternative für Deutschland, der AfD, spricht von Gender-Wahnsinn und sagt, wenn überhaupt, dann dürfe es nur Familienampeln mit Mama, Papa und Kind geben, was ja irgendwie überhaupt keine ideologische Grundlage hat, sozusagen. Das ist quasi dann neutral, ja, wäre dann neutral. Und in dem Antrag oder in dem Einspruch führen, ich finde das irgendwie so nett, also nett nicht, aber irgendwie entlarvend, führen die AfD-Abgeordneten an, dass sich muslimische Mitbürger durch schwule bzw. lesbische Ampelmännchen und Frauen beleidigt fühlen könnten. Und das von der AfD. Ja. Beziehungsweise eigene Piktogramme fordern könnten. Also da wird es dann schon. Gut, also wir sind jetzt schon ein bisschen in der ja, gibt eben mittlerweile eh. Gut, ich würde noch gern mit einem, ich habe da noch weitere sozusagen Geschlechterrepräsentationen aus dem öffentlichen Raum. Zebrastreifen in Stockholm wird unter anderem so abgebildet, irritiert unsere Sehgewohnheiten, weil nach der österreichischen Straßenverkehrsordnung gibt es hier auch dieses Männchensymbol. Also es kann auch sozusagen anders gemacht werden, wobei ich jetzt bitte nicht missverstanden werden möchte. Es geht mir nicht ausschließlich um bildliche Repräsentationen. Also wenn das jetzt so rüberkommen würde, wie wenn das sozusagen die Aufgabe von genderorientierter Weiterentwicklung wäre, dann ist das eindeutig zu kurz gegriffen, aber ich habe diese Abbildungen aus dem öffentlichen Raum deshalb mitgebracht, um Ihnen ein bisschen eine Lust drauf zu machen, selber quasi zu schauen, wo finden denn überall diese Konstruktions- und Unterscheidungsprozesse statt. Ja? Und ein weiteres Beispiel aus Wien sind die Hinweisschilder in den U-Bahnen und Straßenbahnen. Die unteren sind die wir haben, seit es in Wien U-Bahnen gibt. Bitte überlassen Sie diesen Sitzplatz bei Bedarf. Und vor einigen Jahren sind die sozusagen ergänzt worden durch diese Bilderfolge, die Sie umgekehrt. Also sozusagen hier auch ein Switch. Und ich würde jetzt noch gerne schließen mit einem kurzen Film. Ja, geht das noch? Ich frage die Moderatorin. Ja, gut. Gute 2 Minuten. Ich möchte Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit Judith Butler vorführen, die sich ein bisschen in einem wissenschaftlichen Sinn mit Geschlecht und Genderforschung beschäftigt haben. Die wissen, dass Judith Butler eine ursprünglich aus Deutschland gebürtige, aber jetzt US-amerikanische Genderforscherin ist, die ganz viel zur Weiterentwicklung von der Theorie, gerade im Hinblick auf Dekonstruktion beigetragen hat. Und sie spricht in dem jetzt kurzen Ausschnitt über etwas, was wir als Heteronormativität bezeichnen könnten. Und ich möchte Ihnen diesen Ausschnitt jetzt kurz vorspielen.
Was mir Sorgen macht, sind die Momente, in denen Geschlechtsnormen benutzt werden, um Zwang auszuüben. Gender as a norm is exercised coercively. That is to say, there's a story that came out around. Vor etwa 8 Jahren kam die Geschichte eines jungen Mannes aus Maine an die Öffentlichkeit. Wenn er in dem kleinen Ort, in dem er schon sein ganzes Leben verbracht hatte, die Straße entlang ging, tat er das mit einer Art Hüftschwung. Das heißt, er bewegte sein Becken auf weibliche Art vor und zurück. Je älter er wurde, 14, 15, 16, desto ausgeprägter wurde dieser Hüftschwung. Das sogenannte Weibliche daran wurde immer drastischer und bald fingen die Jungs aus seiner Stadt an, ihm zu drohen. Irgendwann fingen ihn 2 oder 3 Jugendliche ab und schlugen ihn zusammen. Schließlich brachten sie ihn um, indem sie ihn von einer Brücke warfen. Da drängt sich doch die Frage auf, warum jemand wegen seiner Art zu laufen getötet wird. Was daran hat die anderen Jungs so aus der Fassung gebracht, dass sie meinen, diesen Menschen auslöschen und seine Spur vollständig vernichten zu müssen? Dass sie meinen, diesem Gang ein Ende machen zu müssen, koste es, was es wolle? Und dass sie die Möglichkeit ausschließen müssen, diesen Menschen jemals wieder laufen zu sehen? Eradicate the possibility of that person ever walking again. It seems to me, ich glaube, wir haben es hier mit einer tief sitzenden Panik zu tun. Mit einer Furcht und Beklemmung, die den Geschlechtsrollen anhaftet. Wenn jemand sagt, du musst den Regeln für Männlichkeit entsprechen, sonst wirst du sterben, oder ich töte dich jetzt sofort, weil du ihnen nicht entsprichst, dann muss man doch untersuchen, welcher Zusammenhang zwischen der Einhaltung von Geschlechtsrollen und der Ausübung von Zwang besteht.
Damit möchte ich die Präsentation beenden und nur noch mal zusammenfassen in eigenen Worten, was Judith Butler hier anspricht, in diesem sehr dramatischen Fall. Das ist tatsächlich eine Begebenheit gewesen, die sich in den USA abgespielt hat. Sie ist in mehrfacher Weise auch verfilmt worden, in Form von einem Dokumentationsfilm und in Form von einem Spielfilm. Sie spricht etwas an, was wir in der gendertheoretischen Forschung als Dekonstruktivismus oder Queer Theory bezeichnen. Da geht es darum, zu untersuchen die Verschränkungen von Geschlechter- und Sexualitätsnormen und diesen gesellschaftlichen Zwangsmechanismen. Das heißt, Heteronormativität ist hier sozusagen der Fachbegriff, der problematisiert die Normsetzung einerseits von Heterosexualität mit der Abweichung Homosexualität, Bisexualität oder andere Formen von Sexualität. Und er problematisiert die Normsetzung von der Tatsache, dass es nur 2 Geschlechter geben soll. Also sozusagen dass Intersex-Personen nicht gesehen werden, dass Transgender-Personen nicht gesehen werden. Jetzt habe ich eine Reihe von 9 Fachbegriffen in den Raum geworfen und ziehe mich jetzt sozusagen aus meiner Präsentation zurück und übergebe an Frau Hackl und bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, herzlichen Dank erst einmal. Dankeschön. In 30 Minuten das Thema so breit aufzufächern, ist natürlich auch verwegen eigentlich fast. Ja, ich frage jetzt gleich einmal ins Publikum, ob es Anmerkungen, Fragen gibt. Es hat ja die Dame haben Sie Ihre, darf ich ganz kurz nur, weil haben Sie die Frage quasi mitgenommen? Ja, inzwischen sind es viele mehr geworden. Entschuldigung, dann machen wir sie gleich, gell?
Inzwischen sind es viele Fragen mehr geworden. Ja. Es ist im Nachhinein immer ganz schwierig, weil da muss ich auch Bezug auf irgendwelche Sachen nehmen. Also erste Frage ist die Vermischung zwischen Gesellschaft und Gender. Also wir leben hier in Österreich und es ist was anderes wie in Indien. Wir leben hier in 2015 und viele Sachen, die Frau Schneider erzählt, erinnert mich an meine Eltern. Das ist bei meiner Entwicklung und bei meinen Kindern nicht mehr so. Aber da müsste ich jetzt auf ganz viele Sachen eingehen. Schweiz ist für mich ein ganz konservatives Beispiel. Schweden, Pippi Langstrumpf, ja, das ist die Frau, die alles kann und alles macht. Jetzt nur mal so Anhaltspunkte damit für die Diskussion. Die Ampelmännchen sind für mich eher so Retro-Vintage, das kenne ich von Berlin. Ja.
Aber sie erlebt ein Revival, das ist ja das Spannende dran.
Eben, aber das ist ja Retro, das ist ja in der Mode.
Aber sie ist hip.
Und dann bringen sie irgendwas, wo Frauen über die Straße gehen. Also ich bin gegen dieses Frauen- und Männer-Teilen. Also ich denke, man muss als Mensch leben können und nicht dann sagen, ja, die Frauen sind dann plötzlich beim Zebrastreifen zum Übergang. Also das da hat keinen Zugang. Was habe ich denn dann noch? Also ich glaube, dass das Problem eher in der Gesellschaft liegt. Zum Beispiel auch diese Männer mit den Windeln und die angeben und so weiter. Ja, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft und Männer wollen große Autos und Frauen wollen irgendwie, und ein Teil der Frauen, ja, wollen eben diese Models sein, die dann diese reichen Männer haben. Also gesellschaftliches Problem und kein Genderproblem in Österreich, nicht in Indien, kein Österreich.
An Indien kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Da habe ich irgendwas überhört, ja, vielleicht im Vortrag.
Ich sage jetzt, ich muss das ja irgendwie eingrenzen. Ich muss das ja irgendwie eingrenzen.
Ja.
Dass ich sage, okay, wenn wir von Österreich reden, ist was anders, als wenn ich jetzt von Saudi-Arabien rede oder von Indien rede.
Vielleicht nehmen wir diese vielen Anmerkungen jetzt einfach gleich mal mit. Und ja, genau. Na, aber das ist schon ein großer Pulk.
Also ich denke mir, für die Männer ist es schwierig, sich jetzt neu zu finden. Ja, also das ist in meiner Generation schon so, in der Generation meiner Mutter noch nicht so. Und für die Frauen ist es genauso schwierig. Soll ich jetzt Model sein und möglichst magersüchtig oder soll ich mir einen neuen Platz suchen in der Gesellschaft? Und ich glaube, das ist das Thema. Ja?
Okay. Darf ich gleich, genau, war eine Frage jetzt in dem Sinn, war nicht verpackt. Möchten Sie trotzdem antworten auf, sonst machen wir.
Ich denke mir, das Gender-Konzept kann ja ohne Gesellschaft nicht funktionieren. Es ist ja ein gesellschaftliches Gender wird oft übersetzt mit sozialem Geschlecht. Ja, das heißt, es ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Es ist gewachsen, es ist veränderbar und das sind gesellschaftliche Prozesse, die ablaufen. Also ich kann Gender nicht ohne gesellschaftlichen Kontext besprechen und mir anschauen. Es gehört zwangsläufig zusammen. Und ich habe, glaube ich, mehrmals gesagt, ich glaube mich zumindest erinnern zu können, dass also in so Nebensätzen wie in der jeweiligen Gesellschaft oder in der Hinsicht, wie es für unsere Gesellschaft, und damit meine ich halt zum Beispiel die mitteleuropäische, als Leitbild oder als Idealvorstellung gedacht wird. Ja? Im US-amerikanischen Kontext schaut das ganz anders aus, im arabischen Kontext schaut es wieder anders aus, also sozusagen wo immer wir auch hinschauen, höchst spannende internationale Untersuchungen. Ach gut, jetzt mache ich schon wieder ein neues Referat draus.
Ja. Frage, was stört Sie denn in Österreich jetzt an diesem
Gender-Thema? Wir machen, ja. Darf ich ganz kurz die Dame? Einfach ganz, nein, nur ganz kurz, weil ich nicht glaube, dass es um Stören. Ich glaube, das.
Ich kann ganz kurz beantworten. Was mich also auch in meinen theoretischen Forschungen und auch in meinen praktischen Forschungen beschäftigt, ist die Einschränkung, die in Geschlechterrollen liegt. Dass Kinder, so wie Erwachsene, sozusagen nicht die ganze Bandbreite an Individualität, an Persönlichkeit ausbilden können, an Ressourcen ausnützen können, an Interessen ausbilden können, weil es gesellschaftliche Erwartungen gibt, die an ihr vermeintliches biologisches Geschlecht geknüpft sind. Und das sind Einschränkungen und das ist nicht das ganze Ausschöpfen des Potenzials, die eine Person im Prinzip zur Verfügung hat. Das heißt, wenn wir uns in einem kritischen Sinn mit diesen Konstruktionen und mit diesen Einschränkungen, die den Geschlechterrollen anhaften, beschäftigen und die überschreiten wollen, dann geht es nicht darum, aus Mädchen Buben zu machen oder aus Buben Mädchen zu machen oder sozusagen androgyne, geschlechtslose Wesen zu erzeugen, sondern es geht um ein Mehr. Ja? Es geht um mehr Möglichkeiten und es geht darum zu schauen, wo wir uns selber immer wieder im individuellen, aber auch im rechtlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel, beschränken durch mehr oder weniger enge, ich sage das jetzt mal, das ist kein Fachbegriff, Gender-Konzepte. Und ich nehme auch einen sogenannten Backlash wahr. Mhm. Ja? Ganz kurz nur, sind meine Generation und Ältere im Raum, wir haben mit Lego gespielt, das waren Steine in Primärfarben, Steine, Platten, dann kamen irgendwann mal die Achsräder dazu, das war Lego in den 50er und 60er Jahren. Ja? Lego ab den 80er, 90er, 2000er Jahren ist eine pink-rosa Glitzer-Mädchenwelt und eine blau-schwarze Star Wars Bubenwelt. Es ist ein Backlash in dieser Hinsicht und das fordert mich heraus als Genderforscherin, ja? Und als an gesellschaftlichen Prozessen interessierte Person.
Bitte. Danke, jetzt die Dame.
Ich wollte zurückgehen auf das erste Bild, das Sie gezeigt haben von diesen beiden Kindern.
Ja.
Ist nicht da schon die Grundlage gelegt, weil mit dieser sogenannten Unisex-Mode, ne? Also dass für alle praktisch dasselbe gilt, ohne dass das spezifisch auf Mädchen, also ist ja schon Jahre liegt es zurück, wo die Mode eben diese Unisex-Mode herausgebracht hat und da war das nicht so spezifisch, eben wie das jetzt ist, wie Sie sagen, eben diese pinkfarbene Glitzer-Mode für die Mädels und wo die Buben vielleicht, wie es auch jetzt gibt, nicht Mädchen für Windeln, Windeln für Mädchen und Windeln für Buben, also nicht nur in dem,
das meine ich. Spannend an dem, während das Mikrofon weitergeht, ich finde spannend, ich habe Ihnen das auch deshalb vorgelesen, in dem Fotoband, aus dem ich das Foto genommen habe, der Fotoband besteht nicht nur aus Fotografien von Kindern, die von der Fotografin über mehrere Jahre hinweg aufgenommen worden sind, sondern besteht auch aus Interviewsequenzen mit den Kindern, die abgebildet sind. Und ich habe Ihnen das vorgelesen, was die Lara sagt. Ja? Und das Spannende finde ich, und wenn wir da wirklich ganz nah an dem Text bleiben, dann sind das erhellende Analysen von gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen. Lara sagt, die Erwachsenen haben sich diesen Unterschied ausgedacht. Ja? Und ich finde das ganz pointiert auf den Punkt gebracht, was dieses elfjährige Kind sagen kann. Ja? Mit welchen Erwartungen und Zuschreibungen sie ununterbrochen konfrontiert ist. Die Erwachsenen haben sich diese Unterschiede ausgedacht.
Sie haben sehr viele Bilder gezeigt, ja. Mädchen, Buben, alle Arten von Anwendungen. Ich möchte ein sprachliches Beispiel bringen. Und zwar, der Beruf der Hebamme heißt über weiß Gott wie viele Jahre schon Hebamme. Und jetzt gibt es auch männliche Hebammen. Und wie der erste ausgebildet wurde, ist das Gesetz gekommen. Das heißt jetzt nicht mehr Hebamme oder Hebamme. Der ganze Berufsstand heißt jetzt Geburtshelfer oder Geburtshelferin. Was sagen Sie dazu?
Es ist ein spannendes Thema, die Frage nach den sogenannten Geschlechtswechseln von Berufen. Ja, also wenn wir das historisch noch weiter zurückverfolgen, dann... Gut, das wäre jetzt schon wieder ein neues Referat. Eine ähnliche Geschichte gibt's in der österreichischen Bildungslandschaft in den 70er, beginnenden 80er Jahren, wo die damaligen Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen aus einem durchaus demokratisch-emanzipatorischen Anspruch auch für Buben geöffnet werden sollten und tatsächlich auch wurden. Und es ist mehrere Monate lang heiß diskutiert worden, ob Buben oder jungen Männern die Bezeichnung Kindergärtner zumutbar wäre. Das ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Ja? Dazu gibt es eigentlich heutzutage kein Wissen mehr. Aber wenn wir da ein bisschen in den alten Akten nachschauen, dann finden wir diese Diskussionen. Also das heißt, hätte eine Zumutung bedeutet, dass Männer mit der Bezeichnung Kindergärtner bezeichnet worden wären. Ja? Es hat sich dann eingebürgert, es hat sich dann relativ schnell eingebürgert. Und mittlerweile heißt die Berufsbezeichnung auch, das hat zu tun mit einer pädagogisch-professionellen Aufwertung, Kindergartenpädagogin bzw. Kindergartenpädagoge, ja, um ein bisschen dieses, ich sage das jetzt so nicht despektierlich, aber doch, um dieses Tanten-Image wegzukriegen.
Okay, das ist ja auch in Ordnung, das ist eine Aufwertung. Aber der schöne Name über Jahrhunderte Hebamme und der Erste, der sich zur Hebamme ausbilden hat lassen, für den wurde sofort das Gesetz geändert, dass es im Berufsstand nicht mehr gibt. Auch bei den Frauen nicht. Ich meine, die Frauen sagen immer, das ist meine Hebamme, aber der Berufsstand heißt nicht mehr so. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz...
Der Beruf der Krankenschwester heißt auch offiziell nicht mehr Krankenschwester, weil es sozusagen auch unmöglich gewesen wäre die Vorstellung, dass es Krankenbrüder gibt. Das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ja. Und die Berufsbezeichnung heißt jetzt Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja. Um sozusagen hier auch einen neutralen, beziehungsweise für, also jetzt mal angenommene zwei Geschlechter, sozusagen ein sprachliches Repertoire zu haben. Das ist eine Diskussion, die kann man in Bezug auf die Hebamme kann man mit viel Herzblut führen. Ja. Okay, möchte dazu jetzt kein Statement abgeben, aber ich höre, dass es Ihnen nicht recht ist.
Es hat mich sehr schockiert.
Es hat Sie schockiert, ja.
Martina, genau. Da ganz kurz und während das Mikrofon zur Bärbel kommt und dann.
Ja. Hallo, ich möchte zu dem Zitat, die Erwachsenen haben sich diesen Unterschied ausgedacht, noch etwas sagen. Also ist es nicht so, dass die Werbung und vor allem auch die Kommerzialisierung diese Rollen nicht liebend gern verstärkt, weil sie einfach mehr Kapital dann darin sehen, mehr verkaufen können und einfach die Eltern dann dazu gezwungen werden, nicht das rote Unisex-Fahrrad zu kaufen, sondern ein blaues für den Buben und ein rosarotes fürs Mädchen, weil es einfach mehr...
Das ist ein ganz starker kommerzieller Aspekt dabei.
Genau. Und deshalb werden sie das auch eigentlich immer verstärken und man kann sie dann nicht erwarten, dass jetzt die Geschäfte da irgendwas ändern, sondern es müsste eigentlich schon von der Regierung kommen, damit sich überhaupt was ändert, weil sonst...
Oder von den Kundinnen und Kunden oder von den Eltern. Aber der Druck der Peer Group, auch bei Kindergartenkindern, ist da mitunter schon so groß, dass sie es als Mutter oder als Erziehungsberechtigte ganz schwer haben, sozusagen jetzt nicht.
Oder eben über Bildung. Aber dazu müsste man eben auch die Lehrer entsprechend ausbilden und dann denen das klar machen. Gut, danke.
Ich gebe Ihnen recht. Es ist ganz stark, sind da kommerzielle Interessen, damit sozusagen ein größere und vielfältigere Marktsegmente zu bedienen auch.
Mhm. Ich bin immer noch in der heutigen Zeit verwundert, dass handwerkliche Berufe, sage ich mal, immer noch sehr männlich sind. Mhm. Also mir ist es vor kurzem so passiert, jemand kam, ein Handwerker, und nun weiß ich in bestimmten Bereichen relativ gut Bescheid, weil ich mich damit beschäftige und wollte mir irgendwas erzählen und dann habe ich eine Fachfrage gestellt und plötzlich sagt dieser Mann, ach, Sie wissen ja Bescheid darüber. Da sage ich mir, denken Sie, als Frau bin ich blöd oder wie? Also wirklich, so nach dem Motto, ach, da weiß jemand, also da ging es um einen Querschnitt bei einer elektrischen Leitung, wirklich, also da sage ich, da muss das und das. Der guckte mich an, völlig entsetzt, und das ist für mich immer noch erschreckend, Vor allen Dingen war der jünger als ich, und da muss ich schon sagen, dass ja eigentlich seit einigen Jahren wirklich, sage ich mal, die handwerklichen Berufe frauenmäßig, sage ich mal, ja doch gefördert werden.
Jein. Wir wissen aus den Lehrlingsstatistiken, dass die Top 3 bei den Lehrberufen die Mädchen seit 20 Jahren unverändert das gleiche Ranking haben. Trotz aller möglichen Sensibilisierungs-, Qualifizierungsbestrebungen. Das ist eine hartnäckige Geschichte, eben weil es eine gesamtgesellschaftliche Geschichte ist. Ja? Weil jetzt nicht nur die Spielzeugindustrie und die Bilderbücher und die Mode und das, was wir selber in den Köpfen haben und so mitspielt, sondern auch natürlich sozusagen in den Betrieben es da auch blinde Flecken oder Vorurteile gibt, sage ich jetzt mal ganz
Angst
banal.
Wahrscheinlich auch, ne? Zum Teil.
Also Angst offensichtlich
auch eine Fassungslosigkeit oder ein
natürlich,
ja. Ich bin ein bisschen bei den Brombeeren hängen geblieben und bei dem Big Ben-Verhör. Und da sagten sie, dass hier Unterschiede gemacht werden. Haben Sie Befunde dafür, was die Motivation sein könnte, solche Unterschiede zu machen? Und mehr noch, wer könnte eine solche Motivation haben?
Ich nehme an, Sie haben Antworten schon im Hinterkopf?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Ich bin fachfremd, ich bin Informatiker.
Na, ich denke mir, das ist das eine, was die Frau da recht schon angesprochen hat. Es sind auch kommerzielle Interessen dabei, Es ist ja nicht nur die Pombeeren für Only for Boys and Only for Her, sondern es sind ja auch, ich weiß nicht, die Textmarker, die Volksschulkinder als Ausstattung brauchen, werden auch in einer rosa und einer blauen Version angeboten, damit eine Familie mehrere kaufen muss, damit das dann sozusagen auch passt. Also ich denke mir, das sind ganz klar auch kommerzielle Interessen. Ich könnte mit ein bisschen guten Willen den Firmen auch was Positives unterstellen. Sie kennen wahrscheinlich alle Cola Light. Das ist ein Produkt, das fast ausschließlich von Frauen gekauft wird. Also dieses Coca-Cola, das ganz wenig Zuckeranteil hat. Fast nicht von Männern gekauft wird, weil das sozusagen Frauengram ist. So sage ich, das sage ich jetzt ein bisschen abwertend. Also nicht abwertend, sondern das wird halt so wahrgenommen. Cola Zero in der schwarzen Verpackung wird viel mehr von Männern gekauft. Es ist haargenau das gleiche drinnen. Ja? Und ich könnte jetzt der Firma Coca-Cola sozusagen positive Absichten unterstellen und sagen, sie wollen etwas zur Gesundheit der Bevölkerung beitragen, damit auch Männer die Gesundheitsmuffel sind. Das wissen wir aus unterschiedlichen Statistiken, sozusagen hier auch nicht so zuckerhältige Getränke zu sich nehmen. Also man könnte ihnen dieser kommerziellen Firma einen positiven, gesundheitsorientierten Aspekt unterstellen. Vielleicht ist es aber auch nur, unter Anführungszeichen, mehr sozusagen Marktsegmente zu.
Ja, es ist so blöd wegen dem Mikrofon.
Nein,
auch nicht. Mit dem Aspartam und so, es ist Quatsch. Bitte.
Ja, ich wollte fragen, Sie haben da sicher profunde Kenntnis, wann geschichtlich diese Trennung der normativen Konzepte, also dieser Geschlechtskonzepte begonnen hat. Bei den Griechen offenbar nicht. Da hat ja Platon auch diese Brandrede gehalten über den Kugelmenschen und so, dass das Mann Mann sein kann, Mann Frau, Frau Frau. Andererseits
gibt es von Platon auch ganz frauenverachtende Stellen.
Ja, das hat jetzt weniger mit Gender vielleicht zu tun. Ne? Also kommt darauf an, wie Sie das definieren. Andererseits habe ich bei meinen Reisen vor 30 Jahren durch die Sowjetunion festgestellt, dass dort diese Berufsvorbehalte völlig abgeschafft wurden. Da habe ich gesehen, Frauen, die haben Straßenarbeit, Lastwagenchauffeur, Flugzeuge. Wenn heute eine Lufthansa-Pilotin ist, und die wird gefeiert und beklatscht. Das war vor 30 Jahren im Sowjetsystem völlig normal. Auch der Zugang zu technischen Berufen. Also heute gibt es keine Numerus Clausus auf der Technischen Universität, aber auch keine Frau. Vor 30 Jahren, da waren nur Männer, heute sind wieder nur Männer. Die Frauen, die machen Soziologie und Genderforschung und so weiter. Ja. Aber auf die Technik kommt keine. Bitte ist doch frei. Ja. Also ich verstehe es auch nicht. Ja. Vielleicht können Sie es erklären.
Ja, auch in der DDR, also in vielen ehemaligen Ostblockländern oder ich sage jetzt mal im europäischen Osten, war gerade diese Trennung in Bezug auf Erwerbsarbeit in Frauenberufe und Männerberufe überhaupt nicht so gegeben. Ja, also da mussten alle alles machen, das ist gesellschaftlich erwartet worden. Aber ich würde mal sagen, dann sind die Geschlechterreviere quasi in anderen Alltagsfeldern geschnitten worden. Ja? Also auch in der ehemaligen DDR und ich glaube auch im Russland oder im ehemaligen Ostblock ist die ganze Subsistenzarbeit, Betreuungsarbeit, was so schön unter Familienpflichten subsumiert wird, nach wie vor bei den Frauen gelegen. Ja? Also da haben wir auch mittlerweile historische Aufarbeitungen von diesen Befunden. Oder weil das Beispiel Indien jetzt in einem anderen Zusammenhang genannt wurde, gerade in Indien gibt es sehr viele, sehr hochqualifizierte Frauen im IT-Bereich. Ja? Also mehr oder weniger mengenmäßig oder statistisch gleich auf mit Männern. Aber da werden dann auch die Geschlechterreviere anders geschnitten. Ja? Also das heißt nicht, dass es wenn wir uns soziologische Forschungen anschauen über Geschlechterverhältnisse in Indien zum Beispiel, dann gibt es andere hierarchische Geschlechterverhältnisse, ja, nicht jetzt auf der Ebene der Erwerbstätigkeit, sondern da haben dann Frauen zum Beispiel, brauchen jetzt noch die Erlaubnis ihres Ehemanns, um das Land zu verlassen, zum Beispiel, ja. was in Österreich übrigens auch noch bis in die 70er Jahre, bis zur Familienrechtsreform, rechtliche Praxis war. Ja? Die Ehefrau brauchte die Unterschrift des Ehemannes, um einen Reisepass zu beantragen. Ja? Oder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Ja? Also das sind alles, das ist noch nicht so lange her. Die Älteren hier im Raum, die haben das entweder selber als Erwachsene schon erlebt oder ihre Eltern sind in diesen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Ja? Das ist ja das Spannende dran, wenn wir uns auch nur in relativ kurzen historischen Zeiträumen diese Veränderungen anschauen. Und das ist für mich, wenn ich sozusagen die Theorie anlege, die Theorie des Dekonstruktivismus, eine Form von, ja genau, so wirkt sich das, so können wir das in der Praxis beobachten. Ja? So können wir sehen, dass Geschlechterverhältnisse veränderbar sind, dass Geschlechterrollen veränderbar sind und verändert werden. Ja? Also Familienrechtsreform hab ich jetzt als Beispiel angeführt, bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, ich habe das selber erlebt, brauchten Kinder von ledigen Müttern, haben automatisch einen Amtsvormund zur Seite gestellt bekommen. Ja? Also das ist eine ganz klare rechtliche Regelung, die einen Unterschied macht, die sozusagen die verheiratete Mutter, wo es einen Ehemann gibt, das kann irgendwie ein Garstiger sein, ja? Das interessiert das Jugendamt nicht, außer es kommt zu einer Meldung. Aber wenn die Mutter nicht verheiratet ist, dann wurde ihr die Erziehungsberechtigung nicht von vornherein zugestanden, da hat es dann das Jugendamt, war der Vormund. Mhm. Ja? Also das ist eines unter Millionen von Beispielen, wie wir sozusagen in relativ kurzer Zeit auch Veränderungsprozesse, auch im rechtlichen Rahmen beobachten können.
Ich würde ganz gerne eins noch anfügen zum Rosarot und auch wann hat das begonnen, auch mit der farblichen Zuordnung. Das war noch Beginn des 20. Jahrhunderts, haben Mädchen mit einem hellblauen Bändchen auch um das Kleid und so weiter gespielt und umgekehrt die Buben mit einem rosaroten Bändchen.
Das also wenn Sie ins Kunsthistorische Museum gehen in Wien und sich die großen Herrscherbilder anschauen, dann werden Sie sehen, blau ist die Farbe der Jungfrau Maria, ja, hellblau. Genau. Ja. Und auch die Habsburger und ich weiß nicht, die ganzen Monarchiebilder, die Sie da sehen haben, die Sie da sehen können. Blau ist eine weiblich konnotierte Farbe gewesen bis zum Anfang vom 20. Jahrhundert und Rot oder das kleine Rot, das Rosa, war eine männlich konnotierte oder eine Bubenfarbe. Das ist
ja für Stärke und
genau. Ja. Ja. Also das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja? Das ist die Farbcodes noch gar nicht so lang sozusagen so sind, wie wir sie als natürlich und klar wahrnehmen.
Bitte.
Ich kenne einen Bereich, wo ich mir sehr wünschen würde, auf die Unterschiedlichkeit von Frauen und Männern Rücksicht zu nehmen, und das ist die Medizin. Mhm. Weil genau dort, wo es wichtig wäre, Symptome von Frauen und Männern zu erkennen, dass sie unterschiedlich sind, genau dort werden sie ja unglaublich oft ignoriert. Ich weiß zwar, dass in der Forschung sehr wohl schon bekannt ist, dass es unterschiedliche Symptome gibt für verschiedene Krankheiten. Nur in der Praxis, und ich habe damit zu tun, in der Pflege gehabt, wird es ignoriert. Es wird ignoriert. Das merkt man ja auch an der Behandlung von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei Frauen. Es wird ignoriert. Und da wäre also eine zur Kenntnisnahme von bestehenden biologischen Unterschieden in der Medizin wirklich ganz, ganz dringend nötig. Und ich wäre sehr dankbar, wenn die Diskussion darüber verstärkt würde, weil da geht es wirklich oft um Menschenleben.
Also ganz kurz noch zu den Berufen auch. Ja. Wenn man sich anschaut, beim ORF gibt es überdurchschnittlich viele weibliche Cutter, also Cutterinnen. Mhm. Und ich habe einmal danach geforscht, warum das so ist, und mir das verblüfft hat, weil es doch ein technischer Beruf ist. Und es ist ganz einfach so, dass diese ganze Fernsehtechnik, Filmtechnik während des Zweiten Weltkrieges in Österreich eigentlich entstanden ist, mit Wochenschau etc. Mhm. Und nachdem die Männer nicht verfügbar waren, sind Frauen automatisch in diese Berufe, also überall dort, wo es der Markt erlaubt, so könnte man das auch sagen, dürfen dann Frauen oder sind sie sogar gefordert? Ja.
Also das ist auch spannend, sozusagen einen historischen Rückblick. Ja. Der Beruf des Programmierens, also Computerprogrammieren, war ursprünglich ein Frauenberuf und ist sozusagen so verkauft worden. Das brauchen die Frauen so Fingerfertigkeit wie beim Klavierspielen. So, ja? Also es ist so als weibliche Tugend, die sozusagen hier sich in einer Berufstätigkeit auch äußert, ist das angepriesen worden. Und die ersten Programmiererinnen waren Frauen.
Wer hat jetzt, genau, es gibt da eine Wortmeldung und da dann bitte.
Könnten Sie vielleicht noch kurz auf die Queer Theory oder Dekonstruktivismus Theory eingehen? Kurz umreißen oder so, weil das ist, glaube ich, am Schluss ein bisschen untergegangen.
Das hat sich ja, das hätte ich mir vielleicht verkneifen sollen, da sozusagen dieses große Feld auch noch aufzumachen. Aber ich sage gerne sozusagen, worum es Queer Theory geht. Queer Theory ist ein einerseits eine Kulturtheorie, andererseits aber auch eine politische Theorie und sie kritisiert zentrale Geschlechterkonzepte, nämlich in erster Linie das sogenannte Konzept der Zweigeschlechtlichkeit. Also Judith Butler, jetzt machen wir ein bisschen einen akademischen Exkurs, eine Minute lang. Judith Butler war diejenige, die den Begriff der Matrix der Zweigeschlechtlichkeit geprägt hat. Das ist im Prinzip das, worüber wir jetzt schon seit einer Stunde reden, sozusagen, dass wir immer wieder vorgeführt bekommen, dass es zwei und nur zwei Geschlechter gibt und dass das als quasi natürlich angesehen wird und dass sich das durch alle Lebensbereiche nicht nur auf einer individuellen, sondern auch auf einer strukturellen Ebene zieht. Und Queer Theory stellt dieses System der Zweigeschlechtlichkeit in Frage. Ein anderes Wort für System der Zweigeschlechtlichkeit ist der Begriff Heteronormativität, den habe ich auch schon gesagt. Heteronormativität bedeutet, dass eine Normsetzung, eine gesellschaftliche Normsetzung passiert auf zwei Ebenen, nämlich dass Heterosexualität als Norm gesetzt wird, mit Homosexualität als das andere oder die Abweichung. Und das andere, was Heteronormativität beschreibt, ist, dass als Norm gesetzt wird, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ja, also hetero in einem doppelten Sinn. Sie schreibt mit. Ja. Ja, sie kann es nachhören. Also das sind sozusagen die Queer Theory kritisiert diese zentralen Konzepte, die Norm der Zweigeschlechtlichkeit, die Heteronormativität und diese ununterbrochene Performance ist da der Fachbegriff, also diese Darstellung von Dichotomen, also zwei geteilten Geschlechteridentitäten. Ja, also Sie brauchen, es ist ganz wurscht, wohin Sie schauen, in den Beck und Kloppenburg-Katalog oder in die Wüstenrot-Bausparwerbung. Sie werden immer Idealbilder von Mann und Frau als sozusagen natürliches Geschlechterarrangement finden. Das ist damit gemeint, mit dieser Performance von dichotomen Geschlechteridentitäten. Und Queer Theory versucht hier das als Konstruktion sozusagen zu analysieren und in der Folge dann zu dekonstruieren. So, Schluss mit dem akademischen Exkurs.
Bitte. Ich frage mich immer wieder, warum diese Gender-Diskussionen oder Gender-Theorie so starke und für mich oft irrationale Ängste auslöst. Und meine Frage ist...
Was wäre Ihre Vermutung?
Ja, dass für viele Menschen Identität über die Rollen gebildet wird.
Bietet und, Sicherheit.
Und sie bekommen Angst, wenn ich sage, die Rollen sind veränderbar. Und dass es dann keine weiblichen und männlichen Identitäten mehr gibt. Also, dass man überhaupt nicht mehr weiß, bin ich jetzt eine Frau oder ein Mann, wenn meine Geschlechterrollen anders sind. Das heißt, kann ich Frau sein in einer männlichen Rolle? Und jetzt kratzt man an diesen Rollen, so wie Sie das sehr umfassend auch über die Symbolik und so getan haben. Und dann bekommen viele Menschen, glaube ich, Angst. Ja, wer bin ich denn dann noch? Was ist dann Frau? Wer bin ich weiblich, wenn das alles relativ ist? Und von daher ist so auch für mich die Frage, kann man in diesen Theoriebildungen auch herausarbeiten, wo sich Identitätsbildung jenseits der Rollen ereignet, wie das vonstatten geht und wohin das führt? Also wie kann ich eine weibliche Identität ausbilden, wenn ich nicht in Rollenklischees erzogen worden bin zum Beispiel?
Ja, dann könnten wir noch weitergehen und fragen, was ist überhaupt eine weibliche und eine männliche Identität? Ja. Das ist auch eine utopische Fragestellung, ja, weil wir keine Gesellschaften kennen, die ganz ohne Geschlechterverhältnisse auskommt. Wir kennen aus ethnologischen, historischen, aber auch zeitgenössischen Forschungen Gesellschaften, die mehr als zwei Geschlechter kennen, drei Geschlechter oder fünf Geschlechter, wo im Laufe einer Biografie ein Geschlechtswechsel möglich ist. Ja, spannende Befunde sind das. Höchst irritierend, wenn Sie so ein bisschen über den eigenen Tellerrand der eigenen Vorstellungen schauen. Aber ich finde es auch höchst anregend, sich das sozusagen als Zielvorstellung auch vorzustellen. Ja. Eine Gesellschaft, in der die Geschlechtszugehörigkeit irrelevant ist, nämlich irrelevant im Hinblick auf welche Lebenskonzepte kann ich entwickeln, welche gesellschaftlichen Chancen, welche gesellschaftliche Unterstützung, welche Erwartungen werden an mich gesetzt, dass da Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Das fände ich eine total erstrebenswerte Zukunft. Ja. Wir müssen uns das als Zukunftsprojekt vorstellen, weil wir es nicht wissen, wie es wäre, wenn es so ist. Ja. Weil wir, und das erleben ja auch immer wieder Eltern, die sozusagen mit dem Anspruch, ihre Kinder jetzt nicht in dieses starre Rollenkonzept da hineinzuerziehen, dass die dann irgendwann mal merken, dass es ihnen ja eh nicht gelingt, sozusagen die Kinder unter einer Glasglocke zu erziehen. Ja? Außerdem haben wir alle unsere eigenen blinden Flecken im Kopf und tappen auch immer wieder in dieses sogenannte System der Zweigeschlechtlichkeit hinein, ja? Unreflektiert und unbewusst. Das heißt, es ist daher kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten, wie würde das ausschauen, sozusagen ohne. Ich stimme Ihnen zu, dass Geschlechtsidentitäten wahrscheinlich den Sinn haben, auch Sicherheit zu geben, ja? Einen sicheren Rahmen zu geben. Und das will ich hier nicht verschweigen, Geschlechterverhältnisse sind natürlich auch durchzogen von Machtverhältnissen. Geschlechterverhältnisse sind immer hierarchische Verhältnisse. Ja? Und insofern ist das altmodische Wort Patriarchat immer noch eines, das wir immer wieder hervorziehen müssen und verwenden müssen. Also zumindest im mitteleuropäischen Kontext, würde ich sagen.
Bitte, es gibt da und dann da gibt es auch eine Wortmeldung, Martina. Genau.
Ja, ich wollte nur was sagen, überhaupt über diese. Also ich denke schon länger über Geschlechteridentitäten nach, so seit ich halt aufgewachsen bin, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, so mit 13, ich muss nicht unbedingt eine Frau sein, im herkömmlichen Sinn. So in dem. Aber ich finde, dass es für mich was lang unverständlich jetzt entweder, okay, so ich mich jetzt, es gibt zwei Konzepte, entweder das mit man ist männlich oder weiblich, oder es gibt das Konzept mit man ist, es ist egal, was mir persönlich lieber war, aber dann ist es wieder die Frage, nach was orientiert man sich, wenn man noch nichts weiß und noch nichts gefunden hat. Also zum Beispiel, nachdem dass ich dann angefangen habe, eben auf das Bezug nehmen, dass man eben das immer wieder auch unbewusst reflektiert, was so passiert, dass ich dann angefangen habe, eben automatisch männlich zu handeln, damit ich nicht so handle, wie eine Frau automatisch handeln wird.
Also, das Ganze ich würde Ihnen einen Umformulierungsvorschlag machen, männlich konnotiert zu handeln.
Ja.
Ja? Also, genau. Männer handeln ja nicht männlich und Frauen handeln nicht weiblich, sondern sie agieren so, wie es... Also zumindest die meisten so, wie es gesellschaftlich von ihnen erwartet wird, also so, wie es Frauen konnotiert heißt, zugeschrieben.
Ja? Genau, was dazu führt, dass man sich eben noch überlegt, was wäre jetzt typisch männlich und was wäre typisch weiblich, damit ich das eben gerade nicht mache.
Also man hängt trotzdem wieder fest in der Zweigeschlechtlichkeit.
Ja, man hängt in der Zweigeschlechtlichkeit, ja, das ist eine schwierige Geschichte. Und das ist auch sozusagen das Dilemma, das diesen Dekonstruktionsansätzen anhaftet. Dekonstruktivistische Gendertheorien, und es gibt ja, das habe ich Ihnen ja ein bisschen unterschlagen, es gibt ja unterschiedliche gendertheoretische Positionierungen. Es gibt sogenannte Gleichheitsansätze, sogenannte Differenzansätze und sogenannte dekonstruktivistische oder queere Ansätze, das ist jetzt eine unzulängliche Verkürzung schon, aber grob könnte man so zusammenfassen, die alle ihre Dilemmata haben. Und das Dilemma am Dekonstruktionsansatz ist, dass der davon ausgeht, dass Männer und Frauen gesellschaftliche Konstrukte sind. Ja? Wenn wir das sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, dann können wir gesellschaftliche Zustände, mit denen wir vielleicht nicht zufrieden sind, weil wir das nicht gut finden, dass nur so wenig Männer in der Kleinkindpädagogik sind, ja, oder dass so wenig Frauen, keine Ahnung, EDV-Technikerinnen werden oder so, dann können wir diese gesellschaftlichen, geschlechterpolitischen Herausforderungen nicht mehr angehen, weil uns dann quasi die Kategorien ja abhanden gekommen sind. Ja? Insofern müssen wir sozusagen, ist der Ausweg aus diesem Dilemma so ein sozusagen kontextbezogenes Switchen in der theoretischen Positionierung. Ja? Dann ist Dekonstruktivismus quasi die Zielvorstellung. Ja? Und ich analysiere aber gesellschaftliche Verhältnisse aus einer Perspektive, die schaut, wo genau werden denn, ich gehe nicht von gegebenen Unterschieden aus, sondern ich schaue mir an, wo genau werden Prozesse von Unterscheidungen gemacht. Wo genau und wie handeln Menschen, damit sie als erkennbar männlich oder weiblich wahrgenommen werden? Ja? Und wie kann man das aber verändern? Wie kann man das ein bisschen verrücken, diese Grenzen, oder ausdehnen, diese Grenzen? Also nochmal, es geht, und das sage ich oft auch, wenn ich mit Kleinkindpädagoginnen zum Beispiel arbeite, die irgendwie sagen, na, wir behandeln eh alle Kinder gleich und wollen wir jetzt irgendwie, dass die Mädchen wie die Buben werden müssen und die Buben wie die Mädchen werden müssen und so. Und sagen, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um ein Mehr. Ja? Es geht einfach um mehr an Entfaltungsmöglichkeit zu haben. Das finde ich ein spannendes Projekt.
Ich glaube, dass man immer vergleichen muss, dass man lernt, so viel zu vergleichen. Und schön wird es, also, wenn man gar, ja, und genau, ohne Unterschiede so.
Und ich möchte noch eines ergänzen, weil Sie gesagt haben, irgendwann mal haben Sie sich überlegt, Sie wollen jetzt eigentlich nicht mehr weiblich sein oder keine Frau, aber was könnte es denn sonst sein? Und dann ist Ihnen irgendwie was, sozusagen, dann gab es nichts mehr, wonach Sie sich richten konnten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es Personen gibt, die gesellschaftlich durchaus in nicht so kleiner Anzahl vorhanden sind, die auch aus einer streng biologischen, schulmedizinisch-biologischen Perspektive nicht einer der zwei Geschlechterkategorien einzuordnen sind, sogenannte Intersex-Personen. Die können sich das nicht aussuchen oder überlegen, will ich jetzt männlich oder weiblich sein. Es gibt sozusagen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung keinen Platz für sie. Ja? Und das finde ich auch nochmal eine gesellschaftliche Herausforderung, sozusagen diese Dimensionen oder diese Kategorien so zu öffnen, dass alle einen Platz haben, ohne irgendwie mitzubekommen, ich bin eigentlich gar nicht da, ich bin eine medizinische Anomalie oder wie auch immer. Ja?
Oder man muss sich entscheiden.
Oder ich muss mich entscheiden und die Medizin fängt an zu schneiden.
Genau, ja? Die Eltern mussten entscheiden.
Genau.
Ja. Momo, du. Achso, da gibt es da noch vorher. Genau, da war. Wo? Entschuldigung.
Ja, also ja. Ich erlebe auch, dass diese Zuschreibungen, was eben männlich oder weiblich sei, dass das viel Sicherheit gibt. Ja, also das heißt, man kann sich irgendwo einordnen, man kann sich irgendwo zuordnen und wann immer man diese Schemata verlässt, entsteht Verunsicherung. Ja, und ich erlebe immer, wenn jemand benennt, dass diese Zuschreibungen gewollt sind und gemacht sind und historisch gewachsen sind, seit der Aufklärung zum Beispiel auch, ganz speziell, dann kriegt die Person, die das benennt, ganz viel Aggression ab. Mhm. Also das ist für mich eine ganz interessante Sache, ja, dass das immer wieder passiert. Mhm. Ja. Wer diese gewollten, gemachten Bilder in Frage stellt, der ist Zielscheibe von Aggression, ja, auch in der heutigen Zeit.
Und Diffamierung.
Ja, und Diffamierung. Und das ist etwas, was mich sehr überrascht auch. Ja.
Bis und hin zu, wir haben den Interviewausschnitt von Judith Butler gehört. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn zeigen soll, weil er schon ein bisschen heftig ist. Ja. Aber sie erzählt eine reale Begebenheit. Ja. Also bis hin zu ausradiert, getötet.
Ja. Ja. Und das wundert mich immer sehr noch, dass das so lang dauert, dass man sich gegen diese Zuschreibungen zu Wehr setzt und sagt, ich suche mir neue oder ja, ich löse sie auf. Mhm. Ja. Und das wundert mich ja jetzt wieder, weil ich nehme ganz viel so unterschwellige und auch ausgesprochene Aggression wahr.
Momo, jetzt bist du dran.
Achso, kommt vorher noch? Ja. Frau Schneider, ich habe den Eindruck, oder ich frage Sie, haben Sie auch den Eindruck, dass in unserem jetzigen kapitalistischen System zusammen mit dieser enormen Konsumgesellschaft, dieser Druck, dieser Werbung, dass diese Geschlechtertrennung wieder mehr betont wird? Sie sagten ja das Beispiel mit diesem Big-Kugelschreiber. Vor 30 Jahren war das völlig wurscht, der war orange, heute wird der gegendert sozusagen. Mhm. Dass das jetzt schlimmer wird, dass die Werbung darauf eingeht. Denn, wie ich schon sagte, in den kommunistischen Systemen wurde das eher vergleichmäßigt. Da da war sowas gar nicht möglich, weil die Produkte nicht
da waren. Die Frage, ob wir uns den Kommunismus sozusagen in der Form wieder wünschen sollen, vielleicht doch auch lieber nicht. Aber das, wir haben das jetzt schon, glaube ich, ein oder zweimal bestätigt. Ich würde auch meinen Eindruck dazu legen, dass das zunimmt, dass es einen Backlash, also einen Rückschlag gibt diesbezüglich.
Momo, bitte.
Ob es nicht geht, dass man eigentlich den Fokus so weit verändert, dass es bedürfnisorientierte Kommunikation gibt und immer geschlechtsorientierte Kommunikation. Das ist, man hört auf, nicht an rote Socken zu denken, sondern man empfindet das Bedürfnis, verachtlich gehen zu wollen. Man formuliert es auch so, setzt sich Ziele so, orientiert sich in Projekten nach Bedürfnissen und richtet es auch so aus. Das wäre in Grundschulen, wäre es dann auch so, was bin ich nicht nur gut, sondern in welchen Turnunterricht gehe ich und dort ziehe ich mich um. Und nicht bei den Mädchengarderoben und den Jungsgarderoben. Mhm. Also was ich, wenn ich Fußball spielen gehe, dann ziehe ich mich woanders um, als dort, wo ich eine rhythmische Gymnastik mache.
Mhm. Oder aber gerade die Beispiele, darf ich Sie unterbrechen, gerade die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind extrem geschlechtlich konnotiert. Gerade die Beispiele, die Sie gebracht haben aus dem Bewegungsunterricht in der Grundschule schon, sind extrem geschlechtlich konnotiert. 6-7-jährige Kinder, die meisten wissen, dass rhythmische Gymnastik eigentlich nichts ist, wenn ich ein richtiger Bub sein möchte. Ja? Also da gibt es ja schon ganz große Hürden zu überwinden. Nein, es geht darum, darüber ins Gespräch zu kommen, denke ich mir.
Sollte ich drehen?
Das nicht mehr möchte. Wenn ich nicht mehr, also wenn ich mich nicht mehr verhalten will wie ein Mädchen, sondern frei davon, dann muss ich mich mit meinen Bedürfnissen in Verbindung setzen und alle Mut haben und auch die Energie und die Unterstützung, das sich auszusetzen, über meine Bedürfnisse zu reden. Mhm. Und nicht über nichts, da werde ich ja nicht mehr fertig. Aber wenn ich sage, worum geht es mir, kriege ich einen Widerstand, ich kriege Hindernisse, ich werde missverstanden und da brauche ich eine Begleitung. Und das werden wir weder in Grundschulen, nur in Kindergärten, wie aufgeschlossen und regenbogenmäßig, die ja immer sind, dass junge Persönlichkeiten begleitet werden, in ihren Bedürfnissen, zu ihren Bedürfnissen zu stehen und dem Rede und Antwort zu stehen und nicht in gut oder schlecht, blau oder rot oder wie auch immer in Kategorien und Einteilungen zu denken. Und ich glaube, dieses Nicht-Modell aufzupassen, neue Dinge, ist nicht hilfreich, um eine neue Denkweise
Wobei man da eh wieder dort bei dem Mehr, so wie es ich eigentlich auch verstanden habe, trifft es wieder dieses Mehr zulassen quasi. Ja.
Zwei Assoziationen habe ich dazu ganz kurz. Ich denke mal, das eine, was mir einfällt dazu, ist, das entspricht diesem westlichen Denken, dieser westlichen Tradition, dass wir gar nicht anders können, als zu bewerten. Es gibt ein besser und ein schlechter und ein kleiner und ein größer und ein dicker und ein dünner und ein männlich und ein weiblich. Ja. Andere Denktraditionen, die jetzt nicht in der westlichen Welt vorherrschen, die brauchen das nicht. Also das ist etwas, was sozusagen unserer Denktradition inne wohnt. Das ist, da braucht es eine aktive Anstrengung, um das zu überwinden. Und das zu den Bedürfnissen, ich gehe davon aus und ich sehe das auch immer wieder in Forschungen, die ich lese und Forschungen, die ich mache, dass bereits Bedürfnisse von 6-7-jährigen Kindern, manchmal auch von 5-jährigen Kindern, ganz klar geschlechtsspezifisch konnotiert sind. Ja? Was die Motorik anlangt, ja? Was die Farbpräferenzen anlangt, weil sozusagen Kinder mit diesen Erwartungshaltungen ununterbrochen konfrontiert sind und wissen, wie sie sich für ihr Geschlecht passend geben müssen, zeigen müssen, damit ja keine Verwechslungen passieren. Weil das könnte sonst peinlich werden. Für mich selber, aber auch für mein Gegenüber. Ja. Also da braucht es dann schon noch eine sehr reflektierte Arbeit von Pädagoginnen und Pädagogen oder halt anderen erwachsenen Bezugspersonen, die Kinder unterstützen, indem sozusagen wirklich ihre Bedürfnisse jenseits von geschlechtsspezifischen Überlagerungen auch sozusagen die zu fördern oder die zu spüren.
Mhm.
Machen wir nur ganz kurz. Frau Schneider muss um Punkt 9 nämlich weg.
Das ist Usus hier im Kepler-Salon, habe ich gehört. Das ist
manchmal wird es überzogen, aber ich sage es nur dazu, dass wir jetzt vielleicht uns schon... Erwin, du hast...
Mich würde nur noch bezüglich der Einschätzung der Bilder von Ihnen interessieren, wie Sie die Kunstfigur Conchita Wurst diesbezüglich sehen.
Gibt es ein bisschen eine Konkretisierung der Frage, weil sonst... rede ich da die nächsten drei Tage noch.
Ich glaube, Conchita Wurst polarisiert halt auch dadurch, dass sie sekundäre Geschlechtsmerkmale, den Bart im Gesicht und Kleider trägt und daher auch für viele nicht wirklich einordnenbar ist. Ja. Wie sehen Sie denn die Erscheinung und das Bild sozusagen dieser Person in Bezug auf die Gender-Diskussion?
Also ich finde, dass Conchita Wurst als Kunstfigur sehr spannend und sie ist ja, es ist ihre Bühnenfigur, ja. Also das ist ja etwas, was sich vielleicht gar nicht noch so rumgesprochen hat, ja. Es ist einfach ihr Drag, ja. Wobei sie ja immer sagt, alle machen Drag, ja. Da gibt es so einen englischen Song, der heißt We are born naked, the rest is drag. Ja, also wir machen ja alle ununterbrochen Drag, auch wenn wir jetzt keine Conchita Wurst sind und auf einer Bühne auftreten, aber wir geben uns ja dauernd in Rollen und verkleiden uns. Und ich finde das sehr spannend, weil ich wahrnehme, dass sie in der Diskussion sehr viel vorantreibt. Also ich erlebe das auch in Gruppen, mit denen ich auf der Uni arbeite, zum Beispiel junge Studierende, also die meisten sind jung, wir haben da sehr spannende Diskussionen in diesen Gruppen, wo wirklich sehr kontroversiell diskutiert wird und wo ich quasi meinen eigenen Standpunkt und meine eigene Position ein bisschen formieren kann und auch so ein bisschen sozusagen mir von unterschiedlichen Seiten anschauen kann anhand dieser Kunstfigur. Und insofern bietet Conchita Wurst, also ich jetzt fällt mir das Vokabel nicht ein, ich merke, ich bin auch jetzt schon ein bisschen müde, Sie ermöglicht vieles im Gender-Diskurs weiterzubringen. Ich denke, dass es viele Leute gibt, die da gar nicht mitkommen. Ja. Und aber das ist jetzt nicht nur sie allein als Person, sondern das sind halt überhaupt gesellschaftliche Prozesse oder Wahrnehmungen, die hier gemacht werden. Da würde ich sie nicht verantwortlich machen dafür, sondern das, also wie soll ich sagen? Ich auch in meiner Arbeit, ich kann ja die Leute nicht verändern. Ich kann ihnen Angebote machen, ich kann Inputs machen, aber verändern oder irgendwie vielleicht ein bisschen die Richtung des Denkens verändern, das müssen sie schon selber, ja? Also, ich kann ihnen sozusagen kleine Amuse-Gueules servieren oder Conchita Wurst serviert uns kleine Amuse-Gueules, aber essen und verdauen müssen sie selber, ja? Und ich finde aber ihre Amuse-Gueules hervorragend. Um das vielleicht so zu formulieren, ja? Ist das ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage? Ja? Okay.
Gut. Gibt es noch eine Frage oder Anmerkung? Sonst hätte ich zum Schluss noch eine Frage. Ist es ein falscher Eindruck oder ein oberflächlicher Eindruck, dass sich Mädchen und Frauen leichter tun, damit ihr eigenes Geschlecht ist nicht in Frage zu stellen, sondern positiv formuliert auch rüber zu schauen und einmal zu spielen, auch mit dieser Konstruktion von Geschlecht und lege eine Strategie unter Umständen dann demzufolge darin, dass man Buben und auch Männer ermutigt, das Gleiche zu tun und auch einmal zu spielen, auch einmal mit dieser Dekonstruktion, die ja auch angesprochen wird, oder mit diesem Mehr, das da auch noch sein kann, zu spielen.
Ich habe jetzt so ein bisschen herausgehört, dann würde ich zustimmen, dass es Frauen leichter fällt, gewisse Geschlechtergrenzen zu überschreiten.
Ich bin eben nicht sicher, es ist meine subjektive Wahrnehmung.
Ja, ich würde dem zustimmen. Ja. Es ist nicht nur meine subjektive Wahrnehmung, sondern das wissen wir zum Beispiel auch, wenn wir uns Schulstatistiken anschauen. Mein Hauptarbeitsfeld ist für mich die Bildungsinstitutionen. Wir haben seit der Trennung von Textilen und technischen Werken, wo Kinder die Wahlmöglichkeit haben, das ist mittlerweile auch schon Vergangenheit, mittlerweile machen alle Kinder alles, haben wir statistisch sehr schön sehen können, dass wesentlich mehr Mädchen technisches Werken gewählt haben, als Buben textiles Werken gewählt haben. Ja, also es ist offensichtlich anhand von diesem kleinen Beispiel ganz klar ablesbar gewesen, dass es Und womit hat das zu tun? Mit dem hierarchischen Geschlechterverhältnis, das ich schon angesprochen habe. Vieles von dem, was männlich konnotiert ist, was Männer machen, was ihnen als Eigenschaften zugeschrieben werden, ist höher bewertet als das, was weiblich konnotiert ist. Und von daher ist es, denke ich mal, jetzt nicht so, also ist naheliegend, dass es sozusagen deshalb leichter ist, wenn Frauen quasi sich ein bisschen dahin bewegen, als wenn Männer in weiblich konnotierte Bereiche gehen, weil das irgendwie auch mit dem Abstieg zu tun hat oder, weiß ich nicht, wenn Buben im Kindergarten experimentieren und lustvolle Körpererlebnisse haben können, indem sie sich mal das Prinzessinnenkleid anziehen und ausprobieren, wie das ist, wie sich das anfühlt, ja, wenn da so ein Kleid schwingt und was das mit dem Körper macht, dass dann nicht wenige Kindergartenpädagoginnen und auch viele Eltern gleich mal die Angst bekommen, dass der Bub könnte schwul werden. Ja? Also da sind auch gesellschaftliche Ängste damit verbunden, die erst, also sage ich jetzt mal ganz klipp und klar, vollkommen unbegründet sind, weil sexuelle Orientierung hat nichts damit zu tun, was sozusagen Kinder im Spiel ausprobieren. Die wissen noch nicht ganz erforscht, wie es funktioniert, aber jedenfalls hat es nichts damit zu tun, ob Buben im Kindergarten mit Puppen spielen, sich rosa Finger, ihre Nagellack anmalen oder mal das Prinzessinnenkleid ausprobieren. So, ja. Aber diese Ängste sind da. Das heißt, da gibt es auch ein ganz massives Informationsdefizit, würde ich sagen. Also da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das hat aber auch was mit dieser Angst zu tun, ein wesentlicher Erkenntnis aus unterschiedlichen Männlichkeitsforschungen ist, dass dieses Konzept Männlichkeit etwas sehr Fragiles ist. Ja, dass wir es eigentlich gar nicht genau wissen, dass es so Idealvorstellungen von einem richtigen Mann gibt, dass es viele Männer gibt, die diese Idealvorstellung überhaupt nie erreichen, aber sie wissen, das ist das Ziel, das sie eigentlich gerne erreichen würden. Also Raymond Connell hat da ganz viel dazu geforscht, unterschiedliche Männlichkeiten und die Hierarchisierung in den Männlichkeiten und diese Fragilität von dem Männlichkeitskonzept.
Okay. Ganz kurz. Genau.
Ohne Mikro.
Beim Koch funktioniert es ja. Es gibt ja, so viele männliche
Köche. Genau. Die machen alle Karriere. Ja, da gibt's.
Ja, das hat aber auch was mit Hierarchien zu tun, oder?
Ja.
Naja, die wichtigen sind dann die Männer.
Genau, die Chefköche sind Männer. Ja. Es gibt viel noch zu diskutieren. Der Barbetrieb läuft ja noch. Aber Frau Schneider muss zum Zug und ich darf jetzt da die Diskussion an dieser Stelle beenden und mich ganz herzlich bedanken fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren und noch hinweisen auf die nächste und ich glaube letzte Veranstaltung jetzt in diesem ersten Halbjahr, Elfiger. Ich glaube, das ist dann die letzte am 20. Juli. Du weißt es nicht, aber ich glaube, ja, Erwin, es ist die letzte dann. Und zwar ohne Geld kein Musi, ohne Arbeit keine Kultur. Dennis Tammesberger von der Arbeiterkammer, Abteilung Wirtschaft, Sozial- und Gesellschaftspolitik und Heidelinde Leutgöb, die Regisseurin, ist Gastgeberin. Nächsten Montag um 19.30 Uhr hier im Kepler Salon. Herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend.
Ich bedanke mich auch für das engagierte Mitdiskutieren. Spannendes Publikum.